Ihr habt richtig geklickt, denn ihr seid gelandet bei Gute Frage, deine Talkshow, der Live-Podcast zur Live-Radioshow jeden Donnerstagabend. Und heute geht es um ein, ja doch recht schweres Thema, und zwar das Thema Armut. Rund 16% der Deutschen gelten als arm. Wir sprechen in dieser Folge bei Gute Frage darüber, wie es ist, arm zu sein, was Armut überhaupt bedeutet und wie man aus Armut auch wieder rauskommen kann. Und dazu hören wir auch ein paar eurer Erfahrungen aus der gutefrage.net Community und sprechen natürlich auch mit ExpertInnen.
Zu Gast sind bei uns ein Vertreter der Tafel, eine Sozialarbeiterin der Stadtmission Berlin, dann der Gründer der Münchner Straßenzeitung BIS, der selbst auch schon mal auf der Straße gelebt hat, und wir sprechen mit jemandem vom Netzwerk Chancen, das jungen Menschen dabei hilft, den Teufelskreis aus Armut und schlechten Chancen in Sachen Bildung und Karrierestart zu durchbrechen.
Gute Frage, deine Talkshow mit Saskia und Thorsten.
Ich finde, Armut muss man erstmal unterscheiden objektiv, was ist Armut, und subjektiv, wann fühlt man sich vielleicht arm. Wenn ich, in Zürich, in London lebe, dann fühle ich mich vielleicht auch schon mit einem guten Gehalt relativ schnell arm. Deswegen, Saskia, du hast ein paar Fakten vorbereitet. Ich frage dich jetzt einfach mal frech drauf los, weil das mit Sicherheit dabei ist. Mhm. Ab wann gilt man denn in Deutschland überhaupt als arm?
Da gibt es tatsächlich eine von der EU gesetzte Standardgrenze, eine Armutsgrenze dafür, die liegt bei 60% des mittleren Einkommens. Das ist jetzt erstmal ein bisschen schwammig. Mhm. Für einen Ein-Personen-Haushalt hier in Deutschland waren das im Jahr 2020 1.126 Euro netto. Okay. Das heißt, wer darunter verdient, der gilt als arm. Und ich finde das, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber wirkt erstmal gar nicht so wenig. Also schon wenig, aber
ja.
Daran merkt man, dass vielleicht Armut auch so ein bisschen Definitionssache ist. Ne?
Ja, pass auf, wenn ich jetzt an alle mit Hartz IV denke, da kann ich gerade mal nachgucken.
Mhm.
Das ist der Regelsatz von Hartz IV, ist nämlich deutlich niedriger, meine ich. 449 Euro.
Klar, davon gehen ja aber dann zum Beispiel auch Miete nicht mehr ab. Also als Hartz IV-Empfänger bekommt man ja die Miete gezahlt. Das ist ja dann der Betrag, von dem du dann Nebenkosten und deinen Lebensunterhalt zahlen musst. Und ich gehe mal davon aus, diese 1.126 Euro Nettoeinkommen sind natürlich der Betrag, wenn du arbeiten gehst und davon auch noch Miete etc. zahlen musst, sodass du wahrscheinlich bei den aktuellen Mietpreisen bei einem ähnlichen Satz wie so ein Hartz-IV-Satz rauskommen wirst, gehe ich mal davon aus, als Ein-Personen-Haushalt. Fakt ist, bei den Lebensmittelpreisen und auch bei den immer krasser steigenden Energiepreisen ist es natürlich am Ende nicht viel Geld, auch wenn es vielleicht erstmal nach relativ viel klingt, mehr als 1.000 Euro.
Ja, ich glaube, das geht dann schon relativ flott weg.
Mhm.
Aber der Durchschnitt in Deutschland, wo liegt der dann?
Der liegt ungefähr beim Doppelten. Also man hat da das Durchschnittseinkommen aller Arbeitnehmer, muss man sagen, wohlgemerkt, genommen. Und da kommt man dann auf ein Durchschnittsgehalt von monatlich 2.084 Euro netto in Deutschland.
Ey, das ist echt eine Geschichte, wo auch unser Eins als Journalist dann schon grübelt, wenn das der Durchschnitt ist.
Mhm.
Dann ist es wirklich gar nicht mal so einfach, tatsächlich aus der Armut auch rauszukommen. Das ist sowieso so ein Kernsatz, den man immer wieder hört: Wer arm ist, bleibt arm.
Ja.
Das, also es geht ja auch um
tatsächlich so,
Chancengleichheit, es geht um Bildungschancen. Das ist sehr oft vernetzt, gerade wenn man oder Eltern mit akademischem Hintergrund hat, die schon studiert haben oder nicht, dass man dann eher statistisch einfach es wieder an Unis schafft.
Das ist auch so. Das hat auch ein Regierungsbericht aus dem Jahr 2020 rausgefunden, das genau diesen Satz bestätigt: Wer arm ist, bleibt arm. Also ein Entkommen aus der Armut ist in Deutschland auch im internationalen Vergleich besonders schwer. Und die Corona-Krise hat die Lage der Geringverdiener und auch der Kinder aus bildungsfernen Familien einfach nochmal deutlich verschlimmert. Auch das muss man an dieser Stelle sagen.
Ich glaube, genau in dem Zusammenhang ist nachher dann aber auch unser Gespräch sehr interessant mit Natalia Nepomniascha von Netzwerk Chancen,
genau.
Weil genau da das Netzwerk Chancen ansetzt, gibt es ja seit wenigen Jahren und die unterstützen dabei, sich bessere Karrierechancen nach der Schule zu erarbeiten, wenn man eben aus Situationen kommt, aus bildungsfernen Familien, wo man es nicht so leicht hat.
Absolut. Und mit noch mehr UnterstützerInnen sprechen wir heute auch noch im Laufe der Show. Wir haben auch einen Gast von der Tafel Rot hier bei uns am Telefon. Der erzählt uns ein bisschen was über die Arbeit der Tafel. Und dann sprechen wir auch noch mit dem Mitbegründer. Leute aus München, die gerade zuhören, werden das Magazin bestimmt kennen. BIS nennt sich das. Das ist ähnlich wie hier in Nürnberg der Straßenkreuz. Kreuzer. Man nennt es umgangssprachlich immer so ein bisschen die Straßenzeitung, die Obdachlosenzeitung, kennt man bestimmt, wenn man durch die Fußgängerzone geht. Da verkaufen das Personen. Und wie genau dieses Prinzip mit den verkauften Zeitungen funktioniert, hören wir uns später dann nochmal an vom Uwe. Und Uwe kann uns tatsächlich auch einen Einblick geben, wie es ist, richtig arm zu sein, denn er hat mal auf der Straße gelebt sogar. Und auch das ist natürlich ein sehr großer Aspekt der Armut. Mehr als 400.000 Menschen hatten im Jahr 2020 keine Wohnung hier bei uns in Deutschland.
Laut dem Paritätischen Wohlfahrtsverband gelten rund 16% der Bevölkerung in Deutschland als arm. Haben wir ja eben schon über die Grenze gesprochen. Armut heute unser großes Thema. In manchen Fällen endet Armut auch in Obdachlosigkeit. Barbara Breuer von der Berliner Stadtmission war diese Woche schon zu Gast für ein Themenspecial auf gutefrage.net. Und ich habe vor unserer Sendung mit ihr schon gesprochen, aus Zeitgründen, das mit ihr aufgezeichnet. Und das Gespräch hören wir uns jetzt einfach mal an. Ich habe sie natürlich als erstmal gefragt, was die Stadtmission Berlin denn überhaupt genau macht und wie da so der typische Arbeitsalltag aussieht.
Also die Berliner Stadtmission ist ein evangelischer Verein, schon 145 Jahre alt. Uns gibt es also schon sehr, sehr lang. Und wir kümmern uns um Menschen, die das selber vielleicht nicht mehr so gut können. Und das betrifft ganz viele Lebensbereiche. Also wir haben Jugendclubs, wir haben Gemeinden, wir haben Seniorenwohnheime, aber wir kümmern uns auch um straffällig gewordene Menschen oder Menschen ohne Obdach. Da fahren bei uns Kältebusse, Kältebusfahrerinnen und Fahrer sind nachts unterwegs mit drei Bussen, bringen diesen Menschen Tee, einen Schlafsack, versuchen sie zu überreden, dass es vielleicht ganz gut wäre, in eine Kältehilfe, Notunterkunft zu gehen. In den Unterkünften sind dann Ehrenamtliche und Hauptamtliche damit beschäftigt, Suppe auszugeben, den Leuten was Warmes zum Essen zu geben, Seelsorge zu machen, Sozialberatung und ihnen dann am Ende des Abends natürlich auch ein schönes, warmes, weiches Bett zu präsentieren.
Also ihr habt echt die ganze Palette quasi, ihr seid Mädchen für alles quasi, was Sozialarbeit angeht, kriege ich den Eindruck. Und mich irritiert das, weil eigentlich nennen wir uns Sozialstaat. Warum braucht's euch da unbedingt?
Ja, ich denke schon, dass Deutschland ein gutes Land ist, in dem viele Sozialleistungen ausgebaut sind und Menschen, die ihre Ansprüche geltend machen können, auch mehr oder minder gut abgesichert sind. Es können aber nicht alle Leute. Also wenn jetzt jemand schwer suchtmittelerkrankt ist oder obdachlos auf der Straße lebt, man sieht es jetzt gerade aktuell bei Corona und derjenige soll sich einen Termin machen beim Bezirksamt oder beim Meldeamt, weil er seinen Ausweis verloren hat oder der geklaut wurde. Schon allein ist das ist eine riesige Hürde. Also da muss derjenige ein Telefon haben oder einen Computer, um sich hier beispielsweise in Berlin einen Termin zu holen. Und wer das nicht hat, fällt schon mal raus. Und wenn man dann überlegt, wenn man eine Unterbringung möchte, das ist Papierkram, da müssen Ansprüche geltend gemacht werden. Leute, die psychisch krank sind, die sich selber schämen, die Angst haben vor Behörden, die vielleicht nicht lesen und schreiben können, die können das nicht allein und die brauchen auf jeden Fall Unterstützung bei sowas.
Wie ist denn eure Erfahrung? Wie viele kommen denn locker zu euch, sage ich mal, und sagen, hallo, ich bräuchte Hilfe, könnt ihr mir unter die Arme greifen? Und wie viele haben eher ein Problem damit, weil es natürlich auch immer diese soziale Ächtung gibt, wenn man Hilfe in Anspruch nimmt?
Also ich würde sagen, da sind die Menschen so verschieden wie du und ich wahrscheinlich. Also es gibt erstmal, die Leute kommen in die Notunterkünfte, weil sie natürlich nicht erfrieren wollen, weil sie einen sicheren Schlafplatz wollen, weil sie Hunger haben. Und dann ist es die Aufgabe der Sozialarbeitenden, das Vertrauen dieser Menschen zu gewinnen, zu sagen, ich bin da, wenn ihr wollt und könnt, dann kommt zu mir, ich kann euch helfen. Und wenn die dann öfter da waren und vielleicht mitkriegen, ihre Bekannten von der Straße haben mit Sozialarbeitern, Psychologen geredet und die konnten weiterhelfen und die sind auch ganz nett und es passiert was, dann ist das ein ganz guter Anstoß, um vielleicht auch selber sich zu melden und zu sagen, hallo, könnt ihr mir da mal helfen? Die Leute gehen natürlich auch unsere Kolleginnen und Kollegen auf die obdachlosen Menschen zu und fragen, Mensch, wie geht's denn heute Abend? Was ist denn überhaupt passiert? Wie bist du auf der Straße gelandet? Also es ist sehr, sehr viel Vertrauensarbeit und damit kann man viel erreichen.
Kannst du einen Einblick in den Prozess geben, welche Schritte alle erfolgen, dass hier jemanden wirklich in, gehobenere, ruhigere Lebensverhältnisse verhelfen könnt? Wie lang dauert sowas? Bei wie vielen Leuten klappt das, dass ihr im Zweifel auch Obdachlose von der Straße holt wirklich und eine Wohnung besorgen könnt?
Also da ist jetzt pandemiebedingt einiges passiert. Ich kann mal von einem Projekt erzählen, das wir im ersten Pandemiewinter hatten. Das hieß Unterkunft zur Anspruchsklärung, so haben wir das genannt. Und das betraf dann alle Menschen. Es gab ja immer diesen Slogan, Leute sollen zu Hause bleiben, weg von der Straße, alle bleibt zu Hause. Und dann war die Frage, wo sollen denn Obdachlose bleiben? Die haben ja kein Zuhause. Und dann haben wir quasi eine Unterkunft etabliert, wo 80 Menschen untergebracht werden konnten, die gesagt haben, okay, wir wollen weg von der Straße perspektivisch. Und die konnten erstmal bedingungslos aufgenommen werden. Die sind da zur Ruhe gekommen. Menschen, die alkoholabhängig waren, haben einfach nach ein paar Wochen nicht mehr getrunken. Die hatten halt ein warmes, sicheres Bett, ein Zimmer, hygienische Versorgung und dazu eben dann noch die Sozialberatung. Und bei vielen ist dann wirklich nach ein paar Wochen die Frage aufgeploppt, wie kann ich meinem Leben nochmal eine Wendung geben? Und dieses Projekt konnten wir jetzt dank des Berliner Senats und europäischer Unionsmittel verstetigen. Das heißt, wir haben eine Unterkunft für Schutz und Neustart für obdachlose Menschen. Da können 80 Leute untergebracht sein. Und da haben wir es tatsächlich schon geschafft, einigen den Weg in ein neues Leben mit eigener Wohnung zu ebnen. Wichtige Voraussetzung ist dabei, dass die Leute wollen. Die müssen wollen und die müssen mitarbeiten. Wenn die sagen, keinen Bock auf nichts und ich will eigentlich auf der Straße bleiben, da braucht man dann auch niemanden runterzuzotteln, wenn derjenige nicht möchte. Aber die, die das wollen, kriegen durch so ein Projekt eine große Chance, durch eigene Mitarbeit und durch strukturierte Hilfe diesen Schritt in die richtige Richtung zu gehen.
Aber das dauert dann natürlich trotzdem sehr lange. Das dauert, Monate.
Ja, das ist keine Frage von Tagen oder Wochen, das sind eher Monate und Jahre bei manchen. Ja. Aber wenn wir sehen, da ist jemand bemüht und bleibt dran und nimmt Sozialberatung wahr und erfüllt ein Ziel nach dem anderen, da werden immer so kleine Ziele gesteckt, zum Beispiel einen Ausweis zurückbekommen, Kontakt zur Familie wieder etablieren oder tagesstrukturierende Maßnahmen, die arbeiten in der Kleiderkammer mit oder helfen in anderen Projekten aus und gewöhnen sich so wieder ans Gebrauchtwerden, ans Nützlichsein. Und all diese kleinen Schritte können dann nachher zu einem großen Ziel führen.
Du hast eben angesprochen, dass ihr natürlich bei Projekten auch immer auf die Unterstützung von der Politik angewiesen seid, vom Berliner Senat in eurem Fall. Kannst du einen Einblick geben, wie finanziert ihr euch als Berliner Stadtmission?
Also es gibt Projekte wie die Kältenotübernachtungen, die sind beispielsweise staatlich finanziert. Da finanzieren die Berliner Bezirke und auch der Berliner Senat einen Teil. Das sind aber meistens so ganz grundlegende Basics. Also da gibt es dann eine Isomatte auf dem Boden und einen heißen Tee in die Hand. Ja. Aber die Sozialberatung, psychologische Beratung, medizinische Versorgung, das sind alles so Sachen on top, wo wir dann als Stadtmission sagen, zum Glück haben wir viele Spenderinnen und Spender, die uns unterstützen. Und mit diesem Geld können wir solche Sachen dann eben finanzieren.
Wie siehst du denn, ich weiß jetzt nicht, inwiefern du einen Einblick hast in andere Städte oder Regionen Deutschlands, aber wie siehst du da das Land aufgestellt? Könnte da mehr von der Politik kommen oder sagst du, eigentlich können wir so mit den Geldern, die wir kriegen, gut helfen und der Titel Sozialstaat ist so eigentlich auch gerechtfertigt?
Also ich glaube, die Menschen gerade, die auf der Straße sind, die obdachlos sind, die fallen oft durchs Raster. Ja. Die sind halt nicht so offensichtlich wie andere. Ne? Also arme Kinder, Alleinerziehende, das hat man alles noch so ein bisschen auf dem Schirm. Bei vielen Obdachlosen sagen die Leute, naja, sind ja selber schuld, die haben halt keine Lobby. Ne? Also viele erkennen nicht an, dass manche von diesen Menschen einfach aus dem normalen Leben rausgerutscht sind durch Schicksalsschläge, durch Suchtmittelerkrankungen oder durch andere Umstände wie Verlust von Arbeit, Wohnung, partnerschaftliche Trennung. Das kann jedem von uns auch passieren. Das sieht keiner so richtig. Vielleicht dem einen weniger, dem anderen mehr, aber eigentlich ist so ein Totalzusammenbruch auch nur eine Gratwanderung. Also wenn auf einmal die Frau und das Kind landet. Ich würde sagen, es ist immer noch Luft nach oben. Also die deutsche Politik hat es im Blick. Unser Bundespräsident ist ein großer Freund der Obdachlosenhilfe, bringt dieses Thema auch immer wieder mit auf die Agenda. Was einfach ganz enorm fehlt in ganz Deutschland sind Wohnungen. Also es müssten einfach viel, viel mehr Wohnungen gebaut werden, denn um diesen Menschen einen Schritt ins richtige, normale Leben wieder zu ermöglichen, dazu gehört halt einfach eine Wohnung und die ist nicht für jeden da und nicht für jeden finanzierbar.
Ja. Das glaube ich gerne. Witzigerweise, ich suche selbst gerade eine Wohnung und das natürlich auf einem ganz anderen Level. Das bin ich mir vollkommen bewusst. Und dann ist es mit Sicherheit dann auf dem Level der Sozialwohnung natürlich deutlich schwieriger noch.
Ganz genau. Wenn man da sieht einfach, dass Leute mit Einkommen, mit einer guten Ausbildung schon eine Schwierigkeit haben, wie ist es dann mit denen, die all dies nicht haben? Die stehen dann ganz am Ende der Schlange und fallen durchs Raster. Da wird dann gesagt, nee, die Wohnung ist schon weg.
Ja, und ich glaube dann, wenn man sich das bewusst macht, jeder, der mal auf einer Wohnungssuche war in halbwegs gut situierten Verhältnissen, der kann sich dann vielleicht eher vorstellen, wie leicht man dann, wie du selbst gesagt hast, wie jeder von uns dann doch abrutschen kann in eine temporäre Obdachlosigkeit. Und dann ist, kann ich mir vorstellen, oftmals einfach eine Spirale aus Frust und Enttäuschung auch.
Ganz genau.
Du hast viele Beispiele angesprochen von Hilfsangeboten jetzt gerade im Winter, Übernachtungsmöglichkeiten in der Kälte. Wie verhalte ich mich denn, wenn ich sehe, dass jemand offensichtlich draußen im Winter übernachtet, um Hilfe anzubieten?
Also wenn man jemanden sieht, eine hilfsbedürftige Person und wirklich sich Sorgen macht, am besten erstmal ansprechen. Also ruhig daneben stellen, auf Augenhöhe begeben, also vielleicht in die Hocke gehen und dann sagen, hallo, ich sehe Sie hier liegen. Ist Ihnen kalt? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Brauchen Sie noch eine Decke? Soll ich Hilfe rufen? Einen warmen Tee bringen? Also einfach ins Gespräch gehen. Oft sind die Sorgen unberechtigt. Da sagen die Menschen dann, nee, danke, ich brauche keine Hilfe, mir geht's gut oder lass mich mal bitte in Ruhe schlafen, alles in Ordnung. Aber wenn man sieht, es kommt gar keine Reaktion, derjenige ist wirklich dabei zu erfrieren oder dem geht's schlecht, der reagiert gar nicht mehr, dann kann man auch einfach den Notruf wählen. Wenn es sowas gibt, kann man auch die Kältebusse anrufen, aber bitte auch immer nur dann, wenn die Menschen das wollen. Wir haben hier in Berlin sehr oft das Phänomen, dass besorgte Mitmenschen anrufen und sagen, ja, da Straße sowieso, fünfte Parkbank von links, da liegt jemand und kommt auch mal mit dem Kältebus vorbei. Der kommt dann eine Stunde durch Berlin gefahren zu dieser Parkbank und derjenige setzt sich hin und sagt, also ich wollte nicht, dass der Kältebus gerufen wird, mir geht's gut, vielen Dank, fahrt mal zum nächsten, der die Hilfe braucht. Und in der Zeit wartet halt wieder am anderen Ende der Stadt jemand, der wirklich bedürftig ist. Also auf jeden Fall immer ansprechen. Meine Erfahrungen sind da ganz positiv. Die Leute sagen sehr deutlich, ob sie was brauchen oder ob nicht. Und wenn jemand nicht möchte, dann kann man eben auch nicht helfen.
Wie kann man denn generell bei der Stadtmission helfen? Woran mangelt es euch? Worüber freut ihr euch am meisten? Gerne jetzt bei euch auch konkret als Beispiel, Berliner Stadtmission.
Also man kann ganz auf ganz vielfältige Art und Weise helfen. Man kann zum Beispiel Kleiderspenden abgeben. Wir suchen immer ganz dringend Schuhe für Männer, Hosen, Jacken, Hoodies. Die kann man auch schicken, auch aus ganz Deutschland, in die Lehrterstraße 68 in Berlin-Moabit.
Darf ich da kurz einhaken?
Ja.
Man hatte gerade während der ganzen Pandemie immer wieder gehört, dass die ganzen Kleider, Altkleidercontainer überquellen und die Hilfe gar nicht mehr ankommt und genutzt werden kann. Wie kann ich mir als Laie das erklären? Habt ihr auf diese Spenden keinen Zugriff drauf? Sind die komplett getrennt?
Also wir haben unsere eigenen Container. Ich kann da ehrlich gesagt auch nur für uns sprechen. Ja. Es gab tatsächlich zu Beginn der Pandemie, als die Lockdowns waren, eine ganze Flut von Kleidung. Ja. Da hatten wir das Gefühl, alle sind zu Hause und sortieren ihre Klamotten aus. Wir können in der Tat, jetzt ist das ganz schön abgeflaut, wieder Sachen brauchen. Also wir haben bis zu 100 Menschen am Tag, die bei uns in der Kleiderkammer vorbeikommen. Und wir müssen tatsächlich immer wieder welche wegschicken. Und nichts ist schlimmer, als wenn jemand barfuß bei den Temperaturen kommt und wir keine Schuhe für den haben. Also das ist dann schon auch eine dramatische Lage. Also alle guten Schuhe, gut erhaltenen Schuhe her damit zu uns. Man kann natürlich auch ehrenamtlich helfen in diakonischen Einrichtungen und bei Kältehilfeträgern. Man kann aber auch einfach Geld spenden und sagen, wir finden die Projekte gut und geben den Organisationen unser Geld, damit die gute Arbeit machen können. Da freuen wir uns natürlich auch riesig.
Extrem wertvoll, wenn da viele Leute mitmachen und helfen. Vielen Dank, Barbara Breuer von der Berliner Stadtmission, für eure Arbeit, dass du dir jetzt auch die Zeit genommen hast, um uns da einen kleinen Einblick in eure Arbeit zu geben. Sehr wichtig.
Aber klar, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ja, sehr interessant. Danke, Thorsten, für das Interview. Konnte man wirklich viel lernen, auch mal so ein bisschen einen Blickwechsel, finde ich, hat da stattgefunden und den bekommen wir nachher auch noch mal ein bisschen mit einem anderen Dreh, denn wir sprechen mit Uwe Hintsche, der hat selber mal einige Zeit lang auf der Straße gelebt und sein Beispiel, seine Lebensgeschichte, die zeigt echt, Thema Obdachlosigkeit, das kann wirklich jeden treffen, also einfach nur vorbeigehen, angewidert an den Leuten auf der Straße, auf gar keinen Fall machen, die Leute, die haben Besseres verdient.
Ja, finde ich, muss man sich auch selbst reflektieren.
Natürlich,
weil, gerade was Barbara eben alles an Aufgaben, Themen genannt hat, da denke ich, Mensch, ich kann auch mehr machen, mich engagieren, mich mal melden und so. Da sind wir alle keine Heiligen, ne? Und da wird nicht mit dem Finger auf andere gezeigt, da kann sich jeder selbst überlegen, wie viel will er machen, kann er machen. Saskia, ich habe vorhin schon gesagt, teilweise ist es ja auch subjektiv, also es gibt diese Grenze, rund 1.170 Euro oder was, dann, wenn du weniger netto im Monat hast, gilt es in Deutschland als arm.
Richtig.
So, aber ich kenne es zum Beispiel, kann ja da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aus meiner Erfahrung, dass Armut auch ein subjektives Gefühl ist, weil mein Vater zum Beispiel, der war Beamter und Da hast du jetzt einen sicheren Job und verdienst jetzt erstmal nicht schlecht. Trotzdem habe ich mich als Kind zum Beispiel, jetzt nicht arm gefühlt, um Himmels Willen, aber relativ arm, weil ich in Ingolstadt zur Schule gegangen bin. Und Ingolstadt, wissen viele nicht, hat ähnlich wie auch Wolfsburg durch die Autobauer Audi, VW mit das höchste Pro-Kopf-Einkommen. Ah, okay. Das heißt, du gehst dann zur Schule mit lauter Audianer-Familien, war das in dem Fall, die einfach drei Autos in der Einfahrt haben, wo du dich fragst, okay, alles klar, die fliegen dreimal im Jahr in Urlaub.
Ja, es ist alles eine Frage des Vergleichs. Wir haben ja auch auf gutefrage.net uns mal umgehört, was für euch Armut bedeutet. Und eine ähnliche Erfahrung nur andersrum hat Diva Nikima gemacht. Und die schreibt auch, arm ist, wer sich arm fühlt. Ich habe in Indien Menschen erlebt, die in einer Hütte ohne jede Einrichtung gelebt haben, aber sie haben ihr Essen selbst mit uns Fremden, die sie auf der Straße kennengelernt haben, geteilt. Sie waren fröhlich und gastfreundlich und ich habe sie nicht als arm erlebt. Im Gegenteil, für mich ist jemand arm, der denkt, er hätte nichts, obwohl er eigentlich alles hat. Und das ist klar, daran merkt man wieder, Armut ist ein Stück weit natürlich auch subjektiv, aber eben auch nur ein Stück weit, weil ich sag mal, so wie es Munin der Rabe sagt, was der Mensch eben braucht, um gesund zu sein, ist eine Mahlzeit am Tag, medizinische Versorgung und ein warmer, trockener Platz zum Schlafen, machen wir uns nichts vor. Ja. Das kostet halt nun mal leider alles Geld.
Ja, das ganz klar. Du kannst ganz viele dieser Faktoren benennen, hat auch gutefrage.net-User Janie gemacht, der hier einiges aufzählt. Zu wenig Geld für Nahrung, für eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Importprodukte wie beispielsweise Avocados zähle ich da nicht dazu. Ja. Sehr gefragt bei StudentInnen. Mhm. Und dann geht's so weiter natürlich. Zu wenig Geld für ein WG-Zimmer in einer kleineren Großstadt eher. Zu wenig Geld fürs Heizen im Winter auf 18 Grad in der Wohnung. Mhm. Und da würden andere schon sagen, ey, 18 Grad bist du wahnsinnig, ne?
Ja, friere ich zu
Hause. Dann merkt man, wie man auf hohem Niveau meckern kann, wie ich es auch gerade gesagt habe, da geht es gar nicht um drei Autos in der Einfahrt und wie oft man im Jahr in Urlaub fliegen kann.
Ja.
Das ist echt krass. Mir wurde es dann teilweise als junger Erwachsener auch eher bewusst, weil ich habe im Bachelorstudium, ich habe das witzigerweise letzte Woche beim Wohnungsthema schon erzählt, könnt ihr auch als Podcast nochmal anhören, sehr spannend. Da habe ich selbst dann während dem Studium mir die Wohnung finanziert und hat sehr wenig im Monat, sodass du dann auch guckst einfach, Discount-Blätter blätterst, wo ist was im Angebot und genauso, wo gibt es irgendwie bei welcher Fastfood-Kette irgendwie das Sonderangebot an dem Tag?
Ja, voll. Und ich kenne das. Ich habe ja nun auch studiert. Auch das habe ich letzte Woche in der Sendung erzählt. Ich hatte zwar eine Wohnung bei meinen Eltern im Haus, das heißt, habe mietfrei gelebt. Aber mir war es zum Beispiel wichtig, mich selber zu versorgen und für mich selbst irgendwie aufzukommen. Ich wollte das einfach so für mein Wohlbefinden und hatte letztendlich auch dann vielleicht 200 Euro im Monat zum Leben, was ja jetzt natürlich auch nicht super viel ist. Ich finde aber, es gibt einen Unterschied zwischen arm und arm. Weil ich ja immer wusste, wenn mein Geld am Monatsende nicht reicht, ich werde niemals hungern müssen, weil meine Eltern könnten mich unterstützen. Und es gab auch die Situation, in der sie mich mal unterstützen mussten. Und alleine zu wissen, man hat quasi einen doppelten Boden, da fühlen sich 200 Euro, die ich zum Ausgeben habe, einfach anders an als jemand, der weiß, okay, wenn ich mit diesen 200 Euro jetzt nicht auskomme, einen Monat lang, dann habe ich nichts zu essen. Und ich finde, das ist nochmal was ganz anderes, inwiefern man sich arm fühlt oder auch nicht, mit vielleicht einem ähnlichen Betrag auf dem Konto.
Da gebe ich dir absolut recht. Das ist dann einfach der Punkt, komme ich an die Grenze, komme ich ans Limit.
Ja.
Es haben auch einige auf gutefrage.net geschrieben zur Frage, habt ihr schon mal in Armut gelebt? Und das haben tatsächlich auch einige schon in jungen Jahren erlebt. Mhm. Apoka hat zum Beispiel geschrieben, eigentlich von der Geburt an bis zum 19. Lebensjahr habe ich ärmlich gelebt, in sozialen Brennpunkten. Es gab Zeiten, da war das nicht schön, aber es hat sich geändert mit dem Studium von Apoka. Mhm. BAföG, Nebenjob und Kindergeld waren mehr als genug, um über die Runden zu kommen. Aber auch da hat es schon einiges gebraucht, was man andere kriegst von Eltern finanziert, brauchen gar keinen Nebenjob. Ja. Apoka schreibt, ich war zum Glück mein gesamtes Leben sehr sparsam, daher fühlte ich mich in meiner Unizeit nicht wirklich limitiert.
Ja klar, wenn man es nicht anders kennt, ne? Aus jungen Jahren definitiv, kann ich auch gut nachvollziehen. Aber das Beispiel zeigt ja auch, wie wichtig es ist, aus dieser, ich sag mal, ein bisschen Teufelskreis-Spirale wieder rauszukommen, was Armut und Chancen und Bildungschancen angeht. Und dazu haben wir jetzt ja auch eine Gesprächspartnerin zum Thema, wer arm ist, bleibt arm. Das sagt ja auch ein Regierungsbericht und um aus dieser Armut zu entkommen, gibt es zum Beispiel das Netzwerk Chancen. Das hat diesem Zustand den Kampf angesagt und wie sie das machen, wie man da rauskommen kann, das verrät uns jetzt Natalia Nepomniachtcha. Hi Natalia.
Hi, schön hier zu sein.
Hi Natalia, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Magst du vorab erstmal erklären, was ihr genau macht beim Netzwerk Chancen?
Gerne. Netzwerk Chancen ist ein ideelles Förderprogramm für soziale AufsteigerInnen. Unsere Mitglieder sind zwischen 18 und 39, im Schnitt 28, also alles junge Erwachsene, die entweder aus finanzschwachen oder aus nicht akademischen Familien kommen und gerne den sozialen Aufstieg anstreben würden. Und wir unterstützen sie komplett kostenfrei mit Workshops, mit Coaching, mit Mentoring, mit Jobangeboten unserer Unternehmenspartner. Und dafür arbeiten wir mit Unternehmen zusammen, die tatsächlich die soziale Diversität wertschätzen und die tatsächlich anstreben, ihr Unternehmen auch möglichst sozial divers zu gestalten.
Das heißt, euer Netzwerk, um das nochmal zusammenzufassen, ist eine Art Förderprogramm für junge Menschen, die aus einkommens- oder bildungsschwachen Familien kommen oder einen anderweitig diversen Background haben, richtig?
Bei uns können sich alle jungen Menschen melden, die aus einer finanzschwachen oder nicht akademischen Familie kommen. Mhm. Das heißt, das sind junge Menschen, deren Eltern nicht studiert haben oder auch junge Menschen, deren Eltern studiert haben, die aber trotzdem mit sehr wenig Geld aufgewachsen sind. Und die Förderung sieht konkret so aus, wenn sie bei uns Mitglied geworden sind, das ist sehr niedrigschwellig, ist komplett kostenfrei. Und diese Angebote sind Workshops zu Themen wie Rhetorik, Networking, Karriereplanung, Mindset. Da sind Einzelcoachings zum Thema wie eigene Stärken erkennen zum Beispiel. Das ist Mentoring, wo sie wirklich eins zu eins jemand an die Seite gestellt bekommen, der sie ein Jahr lang begleitet. Und da sind auch ganz konkrete Jobangebote von unseren UnternehmenspartnerInnen.
Ja, du sprichst jetzt von Angeboten, das heißt, die Mitgliedschaft ist kostenfrei. Die Angebote muss man sich dann wahrscheinlich schon überlegen, was man mitmachen will, weil das kostet dann, nehme ich an. Höre ich das richtig?
Nein, es kostet alles gar nichts.
Alles okay. Kostenfrei,
alles,
ich kann mich einfach melden.
Ist komplett kostenfrei.
Ah,
wenn
Wahnsinn.
Du aus einer nicht akademischen oder finanzschwachen Familie kommst, kannst du dich einfach anmelden, wenn du zwischen 18 und 39 bist.
Okay. Wie finanziert ihr euch denn?
Es gibt unterschiedliche Finanzierungsquellen. Das ist einmal tatsächlich die größte auch. Das sind unsere Unternehmenspartner. Das sind Unternehmen, die uns finanziell unterstützen und dafür eben davon profitieren, dass sie über uns rekrutieren können, dass sie über uns in Kontakt auch kommen mit jungen Menschen aus unteren sozialen Schichten, dass sie sich von ihnen auch inspirieren lassen können, von ihren tollen Geschichten. Es gibt aber auch Stiftungen, die uns unterstützen, zum Beispiel die Nähring-Stiftung. Und es sind aber natürlich auch Einzelspender. Also es kann jeder auf unsere Homepage gehen, der das unterstützen möchte, das Thema sozialer Aufstieg in Deutschland. Und man kann schon ab einem Euro spenden, einfach netzwerk-chancen.de/spenden, kann man ganz einfach ein Formular ausfüllen und jeder kann so viel spenden, wie er kann und möchte.
Mega gut.
Okay, wunderbar, dass das so funktioniert und auch toll, dass ihr diesen Job macht. Jetzt stellt sich mir trotzdem die Frage, in Deutschland bei uns ist es ja zum Glück so, dass zur Schule gehen, zumindest auf staatliche Schulen, kostenlos ist und fast jeder hat mittlerweile Zugang zum Internet, ja eigentlich die größte Wissensquelle überhaupt. Ich frage mal ganz frech, warum braucht es euch denn eigentlich und wie hängen Einkommen und Bildung überhaupt zusammen?
Also ich glaube, das, wovon du sprichst, das ist das Thema, dass bei uns alle die gleichen Rechte haben. Und das ist natürlich absolut richtig. Und zum Glück ist hier die Schulbildung und auch die Hochschulbildung weitestgehend auch kostenfrei. Nichtsdestotrotz ist natürlich so, dass Kinder und auch Jugendliche, die in finanzschwachen oder nicht akademischen Familien aufwachsen, zum Teil benachteiligt sind. Das fängt schon damit an, dass zum Teil Eltern nicht wissen, wie sie ihre Kinder bestmöglich fördern können. Da ist es natürlich wunderbar, wenn es wirklich sehr gute Kindergartenplätze gibt, wo Kinder wirklich individuell gefördert werden können und somit auch Startnachteile, die sie vielleicht mitbringen, ob das jetzt sprachlich ist, ob das jetzt irgendwie anderweitig ist, wenn diese Startnachteile ausgeglichen werden können. Das heißt, da setzen wir uns auf jeden Fall dafür ein, dass wir eine sehr gute frühkindliche Infrastruktur haben. Derzeit ist es ja eher so, dass wir versuchen, Eltern davon abzuhalten, dass ihre Kinder in Kitas gehen, weil wir einfach nicht genug Plätze haben. Mhm. Und gerade die Kinder, die aus nicht akademischen oder finanzschwachen Familien kommen, sie brauchen das noch am ehesten. Und dann natürlich auch, wenn es um die Schulen geht, auch da ist es so, wir haben sehr große Klassen, wir haben sehr wenig individuelle Förderung, wir haben sehr wenig multiprofessionelle Teams. Also auch da setzen wir uns dafür ein, dass an Grundschulen und auch an weiterführenden Schulen sehr viel individuell gefördert wird. Dass jedem Kind geholfen wird, die eigenen Stärken, die eigenen Talente zu erkennen und diese auch zu entfalten. Und das ist natürlich manche Eltern haben die Möglichkeiten, die eigenen Kinder so zu unterstützen, dass dies geschieht, andere Eltern wiederum nicht. Und unserer Meinung nach muss hier auf jeden Fall der Staat einspringen. Und was auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist und auch, ja, da steht Deutschland auch als was sehr Besonderes da, das ist unser mehrgliedriges Schulsystem. Es ist ja so, dass bei uns nach der Grundschule auf verschiedene Schulformen aufgeteilt wird. Ja. Das ist in den meisten anderen Ländern nicht der Fall und es gibt diverse Studien, die zeigen, dass diese Aufteilung sehr oft nach sozialer Herkunft geschieht und keinesfalls nach Kompetenzen und Leistungen der Kinder. Und das führt dann dazu, dass natürlich die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher ist, wenn du Akademikerkind bist, dass du auf ein Gymnasium kommst, Abitur machst, später studierst. Wenn du aber ein ArbeiterInnen Kind bist, ist es wesentlich unwahrscheinlicher. Und in meinem eigenen Fall war das auch so. Ich komme aus einer Hartz-IV-Familie, ich habe Migrationshintergrund und ich hatte dann am Ende eine Realschulempfehlung. Ich konnte nie Abitur machen, ich konnte in Deutschland nicht studieren. Also das war dann so ein Rattenschwanz, der sich irgendwie so hingezogen hat. Insofern, um wieder zu deiner Frage zurückzukommen, klar, irgendwo, wenn man mega hart kämpft, gibt es diese Möglichkeiten schon, aber die Chancen sind doch sehr ungleich verteilt.
Ja, und die Chancen, die gleicht ihr eben ein bisschen an und das ist super, dass ihr das macht.
Hast du sehr viele Beispiele genannt, wie ihr fördert. Habt ihr denn auch Beispiele für Erfolgsstories, dass ihr sagen könnt, Mensch, so und so hoch ist die Quote bei uns, die dann wirklich einen anständigen Job dann nach Förderung bei uns erhält? Oder weiß ich nicht, dass ihr schon Vorstandsmitglieder irgendwie hervorgebracht habt? Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, vielleicht auch ein Beispiel, was dich persönlich sehr bewegt hat in den letzten Jahren?
Also ich glaube, generell ist wichtig zu sagen, weil du gesagt hast, anständigen Jobs, also ich glaube, die meisten bei uns haben anständige Jobs. Es ist so, ich habe das Gefühl, oft, wenn ich erzähle, ja, wir sind ein Förderprogramm für soziale AufsteigerInnen, hat man oft dann gleich so ein falsches Bild im Kopf. Bei uns, wie gesagt, sind die jungen Menschen, die Mitglieder im Schnitt 28, über 90% sind das AkademikerInnen. Wir haben McKinsey- und BCG-BeraterInnen bei uns im Netzwerk, wir haben AbteilungsleiterInnen von Ministerien bei uns im Netzwerk, aber genauso junge Menschen, die versuchen, ihr Abi nachzuholen. Also es ist sehr divers, aber es sind jetzt keine, wenn ich das jetzt ausdrücken darf, armen Schlucker, die irgendwie massivste Probleme haben. Ich finde das immer ganz schwierig, wenn man sofort, wenn man hört, jemand kommt aus einfachen Verhältnissen, gleich so ein ganz, ganz, ganz trauriges Bild in die vor Augen
hat. Ja, klar, da gibt es ja Graustufen, ne? Das stimmt, ja. Ja.
Wir haben schon einige Leute in Jobs gebracht. Sehr berührend finde ich die Geschichte von einem Mitglied von uns. Er hat auf einem Event von uns seinen jetzigen Arbeitgeber kennengelernt und arbeitet dort jetzt eben tatsächlich. Und die Recruiterin hatte ihm gesagt, im ersten Gespräch hätte er sich kalt beworben, also einfach nur sein CV eingereicht, hätte sie ihn gar nicht eingeladen, weil eben so die Keywords irgendwie gefehlt haben im CV. Und dadurch, dass sie über unsere Events, Event ihn kennengelernt hat, hat sie ihn eingeladen und jetzt arbeitet er schon seit über einem Jahr bei dem Unternehmen und das sind für uns absolute Erfolgsgeschichten, denn Geil. Natürlich ist es so, dass über die persönlichen Kontakte und deshalb ist uns auch so wahnsinnig wichtig, unsere Mitglieder auch in persönlichen Gespräche zu bringen mit ArbeitgeberInnen, dass dort natürlich ganz andere Möglichkeiten entstehen, als wenn ich einfach nur kalt mein CV irgendwo einschicke. Aber es geht uns auch nicht nur um Jobvermittlung. Wir haben auch Menschen, die vielleicht entweder glücklich in ihrem Job sind, die andere Herausforderungen haben, die sagen, ich fühle mich irgendwie unwohl vielleicht mit meinen Kolleginnen, weil sie vielleicht alle eher aus höheren sozialen Schichten kommen. Es gibt ja auch das berühmte Imposter-Syndrom, dass man das Gefühl hat, man ist vielleicht gar nicht gut genug für seinen Job. Es ist so, dass generell soziale AufsteigerInnen oft sehr starke Selbstzweifel haben, weil sie eben von so weit unten kommen. Und das sind auch alle Sachen, an denen wir mit unseren Mitgliedern arbeiten, eben über die Workshops, über die Einzelcoachings, damit sie einfach mehr Selbstbewusstsein haben, damit sie wissen, was wirklich ihre Stärken sind, damit sie selbstbewusst den Weg gehen können.
Ganz wichtiger wahnsinnig Punkt cool. Auch, ja, sehr, sehr cool.
Ich muss gestehen, ich fand es am Anfang wahnsinnig schwierig, euer Angebot zu greifen, weil das gar nicht in der Öffentlichkeit, finde ich, genug stattfindet. Deswegen fand ich es umso spannender, jetzt zu hören, was ihr alles macht. Die Website nochmal war netzwerk-chancen.de, richtig?
Ganz genau.
Genau, können sich alle nochmal. Genau, verlinken wir im Podcast. Ja. Können sich alle anschauen und kann dann auch teilnehmen an den kostenlosen Angeboten. Vielen Dank an Natalia Nepomniascha von Netzwerk Chancen für die sehr, sehr interessante Interview, wirklich.
Dankeschön, schönen Tag. Ciao, ciao.
Ja, wirklich sehr interessant, vor allem, weil mir irgendwie das erste Mal, während wir gerade gesprochen haben mit ihr, irgendwie bewusst geworden ist, dass ich auch aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt komme. Also ich war tatsächlich auch die erste bei uns in der Familie, die studiert hat und habe mir dann auch gedacht, naja, wer weiß, wie das gewesen wäre, wenn ich nicht nur aus einer Familie gekommen wäre, wo einfach niemand studiert hat, sondern vielleicht auch noch aus einer Familie gekommen wäre, wo wenig Geld da gewesen wäre. Ne? Also im Sinne von, es sind
oder umgekehrt, ne? Wenn deine Eltern auch schon einen akademischen Background hätten,
ja.
Du wärst vielleicht gerade Außenministerin.
Vielleicht, ja. Oder Astroforscherin oder so. Kann alles sein.
Astronautin.
Ja, Astronautin. Oben auf der ISS, ja. Das hätte alles sein können, so ist es nicht. Aber ja.
Aber war das Thema bei dir in der Kindheit, Jugend, wenn es dann so, jetzt unsere Saskia schafft es aufs Gymi oder an die Uni?
Wenig. Also klar waren meine Eltern mal stolz auf mich und das haben sie mir auch gesagt, aber ich hatte weder den Druck von zu Hause, so du musst jetzt hier studieren und du musst jetzt aber, ich war zum Beispiel auch, ich hatte Nachhilfe in Fächern, in denen ich nicht gut war, beziehungsweise war nur einfach, es war Mathe. Und klar, ich denke mir halt, ich meine, ich hatte trotzdem keine guten Noten in Mathe, aber einfach die Sicherheit, also dass der Fokus drauf gelegt wurde, dass Bildung wichtig ist, ne, dass mir das immer eingetrichtert worden ist. Es ist wichtig, dass du gut in der Schule bist, es ist wichtig, dass du eine gute Arbeit hast, wie auch immer die aussehen mag später und welche Ausbildung damit einhergeht. Und natürlich, dass meine Eltern sich das auch haben leisten können, mich zu fördern. Und das ist mir eigentlich zum ersten Mal so bewusst geworden, dass das natürlich echt mit dem Geld, das man so zur Verfügung hat, absolut zusammenhängt. Absolut.
Ja.
Ja, schon krass.
Verstehe ich. Ja, ich kenne es zumindest auch als Thema. Also ich habe eher akademischen Background mit Eltern und darüber hinaus, aber man hat es irgendwie diskutiert, aber weil das auch dieser, das war halt dann auch diese Perspektive als Kind, wenn du halt diese Unterschiede halt siehst, wie gesagt, Ingolstadt, irgendwie die einen fliegen dreimal im Jahr in Urlaub irgendwie nach Thailand und USA und du als Familie vielleicht nicht unbedingt.
Ja.
Bist deswegen noch lange nicht arm, aber es ist schwierig, die Unterschiede zu begreifen und Bildung ist echt der größte Faktor, um sich das zu erarbeiten, das selbst zu gestalten.
Voll. Absolut.
Wir haben gerade eben während unserem Gespräch auch noch eine Sprachnachricht bekommen, hat unser Max gerade in der Regie darauf hingewiesen und zwar vom Robert ist die rund um die Frage, was bedeutet Armut für euch?
Das große Problem ist einfach oft immer Scham, sich zu schämen. Ist man arm oder ist man nicht arm? Insbesondere Menschen, die wo körperliche, geistliche und psychische Erkrankungen dazu haben, die schämen sich dann noch ein bisschen mehr. Oder oft ist dann immer so der Fall, und zwar, da spreche ich aus eigener Erfahrung, ich sage immer dazu, mir ist es nicht peinlich, aber es muss nicht jeder wissen. Wisst ihr, wie ich das meine? Und das ist einfach der Punkt. Deswegen auch irgendwo hinzugehen, zum Beispiel Hartz zu beantragen oder im Notfall auch Rente zu beantragen oder sowas. Das sind alles Kämpfe, die man im Leben hat. Denn aber egal wie hart das Leben ist oder wie ungerecht das Leben im Endeffekt ist, man darf niemals aufgeben.
Oh, schöner Abschluss von Robert. Vielen Dank für die Sprachnachricht. Saskia, wir haben es zu Beginn der Show schon betont, man muss unterscheiden. Als arm gilt man in Deutschland offiziell, wenn man weniger Nettoeinkommen im Monat als rund 1170 Euro zur Verfügung hat.
So in dem Dreh.
Genau, und es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt arm ist und bedürftig oder dann im nächsten Schritt auch womöglich wohnungslos und dann obdachlos.
Klar, auch das ist ein Unterschied. Man kann auch arm sein mit Job, man kann arm sein ohne Job, man kann staatliche Hilfe beziehen, man kann Aufstocker sein. Also da ist ja das Spektrum auch sehr groß und vielleicht auch, weil wir später ja noch über das Thema Obdachlosigkeit sprechen. Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit ist tatsächlich ein Unterschied. Magst du den kurz erklären?
Bitte? Den Unterschied zwischen Obdachlosigkeit und in dem Moment, wo du wohnungslos bist, hast du keine Wohnung mehr, ne?
Ja.
Der steckt im Wort und Obdachlosigkeit lebst du halt direkt auf der Straße. Ja. Das heißt, du hast auch keine Möglichkeit, irgendwo mehr unterzukommen, wo man dann natürlich auch schon auf Hilfsangebote angewiesen ist, wie wir es vorhin gehört haben, von der Stadtmission.
Ja.
Und da sprechen wir nachher dann eben auch noch mit dem Ansprechpartner, der uns erzählen kann, was für Hilfsangebote er eigentlich gestellt bekommen hat oder welche er sich vielleicht wünschen würde.
Absolut. Ja, bin ich sehr gespannt.
Ja, aber wir gucken auch nochmal in die gutefrage.net Community rein, wo wir euch ja auch gefragt haben, habt ihr schon mal in Armut gelebt? Und schreibt zum Beispiel der User Easy Lang oder die Userin, man weiß es nicht. Easy Lang schreibt, ich habe das auch kennengelernt, meine Eltern haben immer fleißig gearbeitet, aber mit 2 Kindern und schlecht Wettergeld hat es auch mal nicht gereicht. Ich empfinde diese Erfahrung trotzdem als sehr wertvoll, denn ich kann bescheidene Dinge sehr schätzen und weiß außerdem, dass es meist möglich ist, selbst etwas an der Situation zu verändern oder aber mit den Gegebenheiten zurechtzukommen.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo wir ja wieder beim Thema sind, bis zu einem gewissen Grad, klar, kann man sagen, jemand ist arm oder auch reich, aber vieles in diesem Grauspektrum, was wir ja gerade schon genannt haben, ist wahrscheinlich auch sehr subjektiv. Deswegen wollten wir auch von euch wissen, wie definiert ihr Armut überhaupt? Wo fängt bei euch der Punkt an, wo ihr sagt, jemand ist arm oder ihr seid arm? Und da hat auch Gentolon, wie auch immer man es ausspricht, einen Kommentar dargelassen. Für mich fängt Armut an dem Punkt an, an dem man konkrete Existenzängste hat, gar nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen kann und man sich durch das nicht vorhandene Geld ausgeschlossen fühlt und Angst vor der Zukunft hat. Und ich finde, das trifft es eigentlich auch wirklich ganz gut, muss man sagen, weil klar, wir kennen es alle, ich sag mal, dann frag mal vielleicht einen Freund oder eine Freundin am Wochenende, hey, hast du Bock, was trinken zu gehen? Hast du Bock, ins Kino zu gehen? Oder jemand fragt, hey, wollen wir im Sommer mal irgendwie eine Woche wegfahren? Und wenn du dann natürlich sagst, ja, würde ich ja gerne, kann ich nur leider nicht, weil ich mir das Ganze nicht leisten kann, weil ich sonst einfach heute Abend kein Essen auf dem Tisch stehen haben werde, dann bieten sich natürlich auch wirklich Chancen nicht und das kann man jetzt als Luxus sehen oder nicht, was trinken zu gehen, in Urlaub zu fahren. Es ist aber nun mal irgendwie Teil unserer Gesellschaft, unserer Kultur ein Stück weit auch, dass man sowas ab und zu mal macht und das bleibt einem dann natürlich versperrt.
Das ist echt ein wichtiger Punkt, dass es vielleicht gar nicht darum geht, ob man jetzt genug zum Leben hat, aber das ist, ne, man sagt ja gern zum Sterben, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel.
Ja, richtig.
Was jetzt natürlich auch schon ein extremes Sprichwort ist, aber ja. Es ist, Geld gibt einem da eine gewisse Freiheit.
Absolut, absolut.
Und wenn man immer zu allem Nein sagen muss, das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich, weil wenn man auch über Lösungsansätze diskutieren will, was wir ja heute auch gerne mit euch machen können, wo ich für eine stärkere soziale Umverteilung bin, wenn es dann um Vermögensteuern, wenn es um Erbschaftssteuern geht. Ich glaube, wenn man sich die reichsten 5 Deutschen anschaut, habe ich vor kurzem erst eine Statistik gesehen von Supermarktketten, Autoketten und so weiter, das sind alles aktuell Erben, die nicht selbst das Geschäft aufgebaut haben.
Ja.
Und da stecken natürlich Millionen, teilweise Milliarden drin, denen jede Freiheit geben und andere haben sie dafür nicht.
Es sind absolut auch nur 3,3% in Deutschland, die gelten als einkommensreich. Also nur wirklich die kleinen 3% sind reich per Definition und 15% in Deutschland der Bevölkerung gehören zur oberen Mittelschicht. Also auch das ist an sich, wenn man das jetzt mal summiert, sind knapp 18%. Der Rest gehört zur Mittelschicht oder zur Unterschicht. Das ist eigentlich erschreckend, oder? Also so um die 80% dann, ne?
Ja. Ja, und ich glaube, so ist es dann wahrscheinlich auch zu erklären, dass es so Angebote wie die Tafel braucht. Aber das werden wir auch gleich nachfragen dann bei Robert Gattenlöhner, mit dem wir gleich sprechen von der Tafel in Rot. Rund 1.170 Euro monatlich netto, das ist die Grenze, unter der bist du dann arm. Laut Definition, haben wir hier bei Gute Frage heute schon erzählt. Saskia, wir haben gerade eben eine WhatsApp-Nachricht dazu bekommen, zu dieser Zahl. Da schreibt uns jemand, sehr witzig, Rentner haben über 40 Jahre ins Rentensystem eingezahlt.
Ja.
Ist natürlich, bemisst sich auch an dem, was du als Einkommen verdienst, logischerweise. Klar. Und hier schreibt die Person aber, 777 Euro kriege ich und muss Miete selber zahlen.
Das ist ein Zustand, den finde ich ganz schlimm. Ich meine, du wirst es auch kriegen. Man kriegt ja jeden Monat, jedes Jahr diesen Rentenbescheid, ne?
Getrocknete Tränen da drauf.
Stand jetzt. Ich auch. Man kann es gar nicht mehr lesen, so viel weine ich da drauf. Weil ich, ich das einfach schockierend finde. Ich meine, klar, ich bin erst 30. Ich habe logischerweise noch keine 40 Jahre hinter mir, aber
es ist hier eine Prognose, was da drauf steht.
Es ist eine Prognose. Ja. Das heißt, es kann schon mal prinzipiell wahrscheinlich eher nur noch schlechter werden. Und dann, finde ich, wird man halt auch einfach dafür bestraft, wenn man zum Beispiel lange studiert hat, wenn man irgendwie als Frau vor allem auch mit Kindern zu Hause geblieben ist. Wo ich mir denke, das ist ja aber nicht nichts tun. Das ist ja, ne, eigentlich irgendwie auch, zumindest auch Kinder großziehen, irgendwie ein Dienst an der Gesellschaft, wenn man mal ganz genau will. Und ich finde es ein Unding, dass das so heftig und so extrem ist. Wie soll man da sich denn überhaupt irgendwas leisten können? Also da stört es mich fast gar nicht, dass das Rentenalter wahrscheinlich, wenn wir alt sind, bei 95 liegt, weil Rente werde ich mir dann eh nicht leisten können. Das klingt immer pessimistisch, aber so ist es.
Ja, ich verstehe, es ist schon zynisch, aber ich verstehe es absolut. Da sind wir aber auch bei einem wichtigen Punkt, dass man Respekt vor jedem Job haben sollte, unbedingt, sich für nichts schämen haben sollte. Die Person hier, also bleibt anonym und hat jetzt auch nicht den Job geschrieben, aber über 40 Jahre mit Sicherheit respektabel wirklich geackert, gebuckelt und dann bist du automatisch unter der Armutsgrenze. Da musst du sagen, okay, man muss das Rentenniveau anheben, vielleicht aber auch schon das Lohnniveau, dass du einfach in diesen 40 Jahren mehr einzahlst.
Ja.
Und dann finde ich es doch auch wieder gut, was diese Woche erst auf den Weg gebracht wurde von der Regierung, dass der Mindestlohn jetzt auf 12 Euro angehoben wird. Für mich wirklich bedingungslos positiv.
Wahrscheinlich, aber trotz allem, wenn man mal so die Gesamtlage jetzt, Stand jetzt anguckt, irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn ich mir überlege, wie viele Tafeln es in ganz Deutschland gibt, darunter ja auch die Tafel Rot, mit der wir gleich sprechen, beziehungsweise mit Robert Gattenlöhner von der Tafel Rot. Der macht da sehr viel ehrenamtlich, muss man ja auch sagen. Die meisten Leute bei der Tafel arbeiten da ehrenamtlich, damit eben mehr für die hilfsbedürftigen Menschen übrig bleibt. Und wenn ich mir überlege, wie viel da wahrscheinlich betreut wird und wie viel da aufgefangen wird, ich glaube, da reicht selbst ein Mindestlohn von 12 Euro nicht aus, wenn man sagt, man möchte Tafeln überflüssig machen, so wertvoll sie auch sind.
Ja, ich glaube auch, das ist auch der Grund, warum so viele Pfand sammeln gehen.
Ja, sieht man auch immer mehr und immer alte Leute. Das ist auch wirklich was, passt ja zu unserer WhatsApp-Nachricht. Also ich glaube, ich habe in den seltensten Fällen junge Leute Pfand sammeln sehen. Wenn ich sie mal sehe, es sind meistens alte Leute und ich finde es ganz herzzerreißend.
Ja. Also. Aber fragen wir jetzt natürlich auch, wer da alles so ein Angebot wahrnimmt. Wir sprechen jetzt mit Robert Gattenlöhner von der Tafel in Rot. Hallo Robert.
Ja, hallo, hier ist der Robert von der Roter Tafel.
Hi Robert. Ja, Tafel ist vielen Leuten ein Begriff und hat vielleicht auch jeder ein Bild im Kopf. Aber für alle, die es nochmal genauer wissen wollen, wie sieht denn eure Alltagsarbeit aus? Was macht die Tafel Rot? Was bietet ihr an?
Was bieten wir an? Wir sammeln Essen ein, das eigentlich weggeworfen wird oder entsorgt wird. Und wir sammeln das ein und geben es denen, die es eigentlich dringend benötigen, aus den unterschiedlichsten sozialen Gegenden. Ob es ein Rentner ist, der verarmt oder denn sein Geld nicht reicht, oder ob das jetzt eine alleinstehende Dame ist, oder Mutter ist, oder ob das jetzt mit Geflüchteten mit 5, 6 Kindern, die hier noch nicht ganz Fuß gefasst haben. Also wir haben eigentlich alles Mögliche. Bei uns trifft sich alles am Hof.
Ich finde es immer wieder ein Stück weit irritierend, dass wir uns eigentlich Sozialstadt nennen. Und dann eben doch solche Angebote wie euch jetzt von der Tafel, dass es das braucht. Warum würdest du sagen, braucht es das unbedingt?
Es braucht es tatsächlich, weil die Leute bei unserem Hof, die werden ja gerade weniger, sondern ich stelle also immer wieder mit Schrecken fest, dass es immer mehr Rentner, allein lebende Rentner sind, die bei unserem Hof aufschlagen. Und das ist natürlich schon was. Die haben ihr Leben lang gearbeitet und kriegen eigentlich, haben mehr oder weniger nur Grundsicherung. Das ist schlecht.
Das ist wirklich bitter, ja, das muss man nicht sagen.
Das Schlimme ist ja, die werden teilweise von der Politik, wird es ja teilweise ja mitproduziert, diese Armut, aber die Politik hilft uns eigentlich in keinster Weise. Wir kriegen keinen Cent von irgendwoher, sondern wir müssen uns alles auf der Straße erbetteln, entweder in Form von Lebensmitteln oder von Bargeld.
Wie viele Menschen versorgt ihr denn so in der Woche im Schnitt? Was hast du da eine Zahl jetzt alleine für euch?
Wir haben ja zwei Jahre, in Rot haben wir so circa 200. Personen,
das ist schon Wahnsinn,
ne?
Sagen. Wenn man sich überlegt, Rot ist ja nicht so eine Riesenstadt jetzt und wenn man das mal auf Deutschland hochrechnet, dann sind das schon einige Leute, die da zusammenkommen, die darauf eben angewiesen sind. Ja,
ja, wenn ich allein an Nürnberg denke, an die Nürnberger Tafel, die haben 7 Ausgabestellen. Also das ist schon eine Hausnummer. Bloß so, was bei uns so eingesammelt wird, wir sammeln jede Woche so 3 bis 4 Tonnen Lebensmittel ein und geben die aus bis ungefähr eine halbe Tonne oder dreiviertel Tonne. Das ist dann tatsächlich nicht mehr brauchbar. Das ist dann verschimmelte Ware oder zerstörte Ware. Die kriegen bei uns dann irgendwelche Lebensmittelretter oder irgendwelche Schweinezüchter, die sich dann die restlichen Lebensmittel, die nicht mehr genießbar sind, holen sich die dann ab. Und das ist schon eine Ausnahme, was wir an Lebensmitteln retten, die eigentlich
Robert,
wir sprechen ja immer von Containern und sonst was, aber ja.
Genau darauf wollten wir auch gerade zu sprechen kommen. Es wird seit Jahren über Containern diskutiert, dass es eigentlich verboten ist, irgendwo noch teilweise richtig gut haltbare Lebensmittel aus Containern von Supermärkten hinten rauszuholen. Wo kriegt ihr denn eure Lebensmittel her?
Wir kriegen es eigentlich üblicherweise von den Discountern
Aber ihr kriegt die offiziell gestellt, legal quasi.
Wir kriegen die offiziell geschenkt, ja. Die kriegen von unseren Lieferscheinen und die werden das dann vermutlich als Spenden abschreiben oder ich habe keine Ahnung. Und ja, und wir geben es halt dann weiter.
Und wie stehst du zum Verbot vom Containern? Würde das was für euch ändern, wenn das legal würde?
Ich bin der Meinung, das Containern wäre eigentlich kein Problem für uns, weil es gibt einen Haufen Menschen, die nicht zur Tafel gehen wollen aus Schamgefühl oder sonst was und die können dann anonym sich das Zeug aus den Containern oder aus den Mülleimer rausholen, wenn sie das denn möchten. Mhm. Man, der Weg zu uns steht dann jeden frei, wenn er bedürftig ist.
Ja. Jetzt ist ja Containern eine Sache, aber man ist ja immer, oder ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits würde ich mir wünschen, dass weniger Lebensmittel überhaupt produziert werden, die dann weggeschmissen werden müssen.
Ja.
Andererseits seid ihr natürlich darauf angewiesen. Wie ist denn das, wenn das jetzt politisch so festgesetzt werden würde, dass man heißt, dass es heißt, es darf nur noch so und so viel eben dann produziert werden? Was würde das dann für euch bedeuten, wenn einfach immer weniger Lebensmittel übrig blieben? Was ja eigentlich das Ziel ist.
Ich gehe davon aus, dass immer noch einiges übrig bleibt und dann bekommen unsere Kunden halt entsprechend weniger, weil unsere Kunden, die bei uns sich Lebensmittel abholen, die bekommen reichlich.
Okay.
Und dann ist es halt einfach weniger und damit kommen
also
die eigentlich.
Also es würde wohl immer noch reichen, meinst du?
Ja. Okay. Der Grundgedanke ist ja eigentlich nicht, dass wir unsere Bedürftigen draußen versorgen, sondern die haben ja Grundsicherung. Hm. Und da ist ja schon einiges mit eingerechnet oder eingepreist und wir sind eigentlich bloß Zusatzernährer. Alles, was die von uns bekommen, sollte eigentlich gedacht sein, dass das zusätzlich zu ihrem Lebensaufwand ist.
Hast du in den letzten Wochen und Monaten beobachten können, dass es immer mehr dieses Hilfsangebot, diese Zusatzernährung in Anspruch nehmen durch die Inflation?
Nee, wir haben so ganz leicht steigende Zahlen, aber egal, was da draußen passiert, die steigen einfach leicht. Aber das ist das soziale Gefüge und nicht irgendwelche Inflationen oder sonst was. Ich sehe da also keinen Unterschied. Also das läuft einfach so ganz leicht nach oben, die Kurve.
Jetzt würden wir gerne noch wissen, wer kommt denn eigentlich alles so zu euch? Was sind das so für Menschen, die zur Tafel gehen?
Bei uns, ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben alleinstehende Rentner, egal weiblich oder männlich. Eigentlich sind es mehr Frauen. Mhm. Und dann haben wir Alleinerziehende und dann haben wir natürlich auch Geflüchtete, haben wir einige. Bei den Geflüchteten ist halt immer gleich so, die haben gleich mal 5 bis 6 Personenhaushalte. Mhm. Die brauchen die dann schon, die tragen ein paar Tüten mehr aus.
Ja, brauchen sie auch, klar.
Ja. Wie kriegst du mit, wie die Leute, die zu euch kommen, was das mit denen macht, was es mit dem Selbstwertgefühl macht, wie leicht tun sich Leute auch diese Hilfe anzunehmen?
Das ist unterschiedlich. Manche tun sie ganz leicht damit und manche haben da schon eine riesen Hemmschwelle. Meine Frau ist ja auch mit in der Ausgabe tätig und da war vor einigen Wochen war einer bei ihr, der hat ihr erzählt einfach so, der war das erste Mal da. Er hat 16 Kilo abgenommen. Wow. Und meine Frau hat erst einmal gedacht, er war krank. Dann hat er gesagt, nein, er hatte nichts zu essen.
Ach, Wahnsinn.
Das heißt, er hat 16 Wochen lang mit sich gehadert, ob er zur Tafel geht oder nicht.
Fürchterlich. Ja. Schlimm, dass das überhaupt vorkommt bei uns in unserem reichen Land und
dass
es auch noch so mit Scham behaftet ist, weil ich finde, es muss es ja nicht sein. Dafür zahlen wir ja alle Steuern, dass wir im Zweifel auch mal Hilfe in Anspruch nehmen können und auch auch mal kostenlose Hilfe in Anspruch nehmen können.
Genau,
sollte
so
ja eigentlich drin sein in einem Sozialstaat.
Wobei, ja, das, ganz das kostenlos ist, ja das Problem. Ist das ja nicht. Die müssen ja ein wenig Geld bezahlen. Eine Person zahlt bei uns 2 Euro.
Ah, okay, verstehe.
Und jede weitere 1 Euro.
Okay.
Und davon kriegt ihr dann nicht mal Steuergelder. Das ist wirklich, es ist furchtbar. Wie kann man euch denn unterstützen?
Bei uns, unterstützen kann man es, indem wir uns fällen immer für den Nachmittags und am Samstag fällen uns immer noch ein paar Personen für die Ausgabe, die wegen mithelfen könnten.
Ja.
Und uns fällt es natürlich immer wegen an Geld für bestimmte Maßnahmen, weil wir möchten einmal gerne, wenn wieder Schulkinder von uns eingeschult werden, dass man denen wegen der Stadthilfe gibt in Form von irgendeinem kleinen Büchergeld oder irgend sowas oder dass man mal eine Büchertaschenaktion macht. Und so in der Art kann man uns helfen. Also dazu braucht es halt auch Geld. Und nicht nur Lebensmittel.
Klar. Und Sachspenden, würdet ihr die auch nehmen? Du hast es gerade angesprochen, vielleicht so Schulmaterialien oder wenn man sagt, man hat irgendwie Kleidung übrig, habt ihr auch sowas wie eine Kleiderkammer oder so?
Eine Kleiderkammer haben wir nicht. Es gibt Tafeln, die haben das tatsächlich, aber wir haben bei uns hier in Roth haben wir den Werkhof Regenbogen, die eigentlich mit Möbel und mit Kleidung unsere Bedürftigen versorgen.
Also, okay.
Gibt es denn auch, du sprichst jetzt natürlich für die Tafel Rot, in dem Fall gibt es denn eine zentrale Anlaufstelle bundesweit, wo alle Tafeln in Austausch stehen, wo man sich melden kann?
Wir haben zum Beispiel, die ganzen Tafeln in Deutschland sind beim Bundesverband der Tafeln.
Ja,
okay. Und dann gibt es entsprechende Landesverbände und da sind wir dann einfach immer vor Ort entsprechend angesiedelt, wo wir dann auch Unterstützung bekommen mit Schulungen, mit Und teilweise, da gibt es eine Zentrallage, wenn wir mal nicht genug haben, dann können wir uns dann teilweise, was dann halt aufschlägt und so hin. Oft gibt es immer so Sachen, da fällt irgendwo mal der LKW auf der Autobahn um, dann sind halt diese Sachen, die müssen schnell weg und dann landen die bei uns im Zentrallager und dann gibt es halt schnell eine Mail, wer was braucht, kann her. Unser größtes Problem bei der Tafel ist tatsächlich Helfer, Geld und Lebensmittelspenden kriegen wir ja eigentlich immer so, ja, so Obst und Gemüse kriegen wir schon mal reichlich. Ja. Was wir immer unser Problem haben, das sind so lang halten kann, zum Beispiel Salz, Nudeln, Mehl, solche
so Grundnahrungsmittel
Sachen.
Grundnahrungsmittel quasi.
Die halten halt lang, die kriegen wir von den Discounter kriegen wir die sehr selten oder gar nicht. Und darauf fällt es uns natürlich ganz dicke.
Aber das heißt, online beim Bundesverband der Tafeln, da findet man dann auch quasi die nächstgelegene Tafel immer, wo man dann helfen kann.
Da kann man helfen, ja. Und wir helfen bei uns in der Region, im Landkreis, wir helfen uns natürlich auch gegenseitig aus. Wenn wir mal irgendwas zu viel haben, fragen wir bei den anderen Kollegen, braucht ihr was, könnt ihr was haben? Weil die Lagerkapazitäten sind natürlich auch nicht immer die größten, wo wir vor Ort haben.
Logisch. Nee, kann man an der Stelle nur die Leute dazu ermutigen, dass man gern sich mal bei der lokalen Tafel meldet. Weil wir packen das hier jetzt auch alles in unserem Podcast, dass man das dann schön deutschlandweit noch hören kann. Und deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank, Robert, für das sehr, sehr interessante Interview.
Ja, gerne.
Ja, weiterhin gerne. Viel Erfolg und auch wirklich an dieser Stelle nochmal, ich glaube, das spreche für uns alle, vielen Dank für euer Engagement.
Alles klar, ich danke euch, tschüss.
Mach's gut, tschüss.
Ciao. Saskia, ich muss gestehen jetzt, nachdem wir sowohl mit der Stadtmission Berlin gesprochen haben, als auch mit der Tafel Rot, ich denke dann auch immer so ein bisschen, Mensch, ich mach zu wenig.
Ja, geht mir ganz genauso. Vor allem, ich habe echt auch immer, ich sag mal, tägliche Mahnmale vor der Haustür, weil genau gegenüber von mir ist ein Secondhand-Laden, der extra für hilfsbedürftige Menschen ist, wo sie günstig Kleidung bekommen. Und direkt bei mir um die Wohnung ums Eck ist die Tafel. An der gehe ich auch ständig vorbei. Das heißt, ich habe nicht mal die Ausrede, ja, ich muss da irgendwie so weit hinfahren. Also ich werde es in Angriff nehmen und ich halte euch auf dem Laufenden, aber das nehme ich mir jetzt ganz fest vor.
Ja,
dazu engagieren.
Ich will jetzt keine falschen Versprechen.
Zeit genug habe ich auf jeden Fall.
Aber was man sagen muss, ist auch die kleinste Hilfe. Alles hilft, jeder Euro im Zweifel, wenn man keine Zeit hat und auch keine Lust hat. Ja, das ist auch jedem seins, wird auch nicht geurteilt, aber ich glaube, hilft.
Klar, man kann ja auch mal spontan helfen. Zum Beispiel, wenn man jemanden mal auf der Straße sitzen sieht, der vielleicht gerade in Not ist, der nicht viel hat, der vielleicht auch obdachlos ist, wie man da am besten helfen kann, wie man am besten an die Leute herantritt, ist es besser, denen Geld zu geben, sollte man denen lieber was zu essen kaufen. Darüber sprechen wir gleich noch mit Uwe, der hat selber mal auf der Straße gelebt und ist da rausgekommen, indem er das Straßenmagazin bis in München gegründet hat. Auf seine Lebensgeschichte bin ich sehr interessant.
Saskia, ich habe gerade nochmal hier gutefrage.net aufgeklappt quasi. Auf dem Laptop.
So ein Papyrusrolle?
Auf dem Laptop. Okay. Nee, dann hätte ich aufgerollt gesagt.
Ja.
Ich muss schon, da steckt der Teufel im Detail.
Ja.
So, auf jeden Fall, bevor wir gleich mit Uwe quatschen, habe ich nämlich gedacht, wir gucken noch mal in die Umfrage. Wir haben eine Umfrage auf gutefrage.net gestartet. Habt ihr Obdachlosen schon mal geholfen? Und wenn ja, wie? Und er sagt, glücklicherweise rund die Hälfte. Ja, durch Geldspenden.
Ja.
Und dann teilt sich die andere Hälfte eigentlich auf in durch persönliches Engagement, durch Sachspenden oder ganz anders. Mhm. Aber wohl alle, die hier mitgemacht haben, haben auch schon mal geholfen.
Wie schaut es bei dir aus? Wie handhabst du das so, wenn du an obdachlosen Menschen vorbeigehst oder wohnungslosen Menschen? Hast du da schon mal was gemacht?
Ich überlege gerade, ich bin eher so der Typ, der mit Vereinen dann irgendwie schaut, dass er sich, weil da weißt du, dass es an gute Leute rankommt.
Ja.
Wenn ich an Obdachlosen vorbeigehe, muss ich gestehen, meistens gebe ich nichts. Sag ich ganz ehrlich, weil man aber auch oft den Eindruck, oder ich den Eindruck kriege und mir denke, okay, das ist doch jetzt eine von dieser organisierten Bande, die.
Ja, klar, es kommt immer ein bisschen drauf an.
Schwierig zu unterscheiden.
In meiner alten Heimat habe ich gearbeitet in einer großen Drogerie. Und vor dieser Drogerie hat immer ein Obdachloser gesessen, zusammen mit seinem Hund. Und der hat da jeden Tag gesessen. Und das war ein ganz höflicher Mensch, der hat Leute halt gefragt nach Geld. Und wenn sie gesagt haben, nee, sorry, oder gar nichts gesagt haben, hat er ihnen trotzdem einen schönen Tag gewünscht. Und es war immer nett, immer freundlich. Und weil ich halt da immer jeden Tag an dem vorbei musste, direkt nebenan war ein Supermarkt. Und da habe ich das dann oft einfach so gemacht, dass ich ihm was aus dem Supermarkt mitgebracht habe. Also mal ein Obst oder auch Tierfutter. Das, finde ich, sieht man ja nun auch wirklich oft. Wohnungslose Menschen mit Tieren, mit Haustieren, die dann auf der Straße sitzen. sitzen meistens Hunde und die können, denke ich mir, immer am wenigsten dafür. Und da lasse ich dann gern mal eine Dose Hundefutter zum Beispiel auch springen oder natürlich auch für den Menschen einfach mal ein Heißgetränk. Eine Banane, ein Apfel, ein Brötchen, smart, ne? Eine Breze. Auch nicht bei jedem, ist ganz klar. Man kann nicht jedem Menschen immer helfen. Aber der, dadurch, dass er irgendwie so jeden Tag vor meiner Nase saß und der hat sich da sehr drüber gefreut und war sehr dankbar, war auch dankbar, glaube ich, wahrgenommen zu werden. Und ich finde, das gibt einem auch irgendwie doch irgendwie ein gutes Gefühl. Das klingt ein bisschen
doof,
aber... Ja, man
fühlt sich besser. Nee, gar nicht. Ist ja auch nicht schlimm,
finde ich. Man macht es ja auch nicht für sich, sondern...
Ja, man darf sich danach auch in Anführungszeichen geil fühlen. Sagen wir einfach mal, wie es ist.
Ja, geil jetzt nicht, aber...
Aber wenn man halt denkt, ey, ich habe die Welt so einen besseren Platz gemacht.
Ja, zumindest...
Das ist ja auch wertvoll.
Demjenigen jetzt mal kurz einen vollen Magen geschenkt,
ja,
sozusagen.
Ja, das muss man nicht kleinreden. Ja. Kann man sich auch mal stolz auf die Brust klopfen. Mhm. Macht auch übrigens Sarah Schweiz in der gutefrage.net-Community, also heißt Sarah Schweiz, der Account. Sie sagt, fast jeden Tag hilft sie Obdachlosen. Auf meinem Arbeitsweg sind immer die gleichen drei Personen.
Ja, ähnlich wie bei mir.
Zwei davon, denen kaufe ich im Laden was zu essen und was zu trinken. Die begleiten mich dann meistens, wenn sie mich sehen. Sie suchen aus, ich bezahle.
Ach, das ist aber schön. Ja, geht da zusammen shoppen.
Meistens kaufen die Brot, etwas Wurst. Einer davon kauft immer noch einen halben Liter Milch, der andere ein Bierchen. In Klammern, soll er, sei ihm gegönnt.
Ja, und da scheiden sich dann die Geister, ne? Weil der Fuchssprung schreibt auf gutefrage.net, er ist mal in Berlin mit der Bahn gefahren, es kam ein Bettler durch und er hat sich gedacht, komm, ich habe einen Schein, wie groß der war, weiß ich jetzt nicht, hat er geschrieben in der Hosentasche, hat ihm dem Menschen gegeben und der ist direkt ausgestiegen und zum nächsten Kiosk sich einen Schnaps geholt und da sagt er, seit diesem Erlebnis habe ich nie wieder auch nur dran gedacht, einem Bettler etwas zu geben, weil natürlich immer viele Leute das anders sehen als dann die Sarah, die dann sagt, naja, mein Gott, dann soll er halt sein Bier trinken, mir doch egal. Viele Leute sagen, nee, also wenn die das für Alkohol und Drogen ausgeben, dann will ich das halt nicht. Und das finde ich ist schwierig, weil wir haben es ja vorhin auch schon gehört von der Stadtmission Berlin, von der Barbara, die ja auch gesagt hat, naja, es ist ja nicht so, dass die Leute sich denken, geil, hol mir jetzt ein Bier und mach eine kleine Party, sondern die Leute sind halt krank. Sie sind suchtkrank. Es ist eine anerkannte Krankheit und sie werden diese Krankheit nicht los, indem du sagst, ich kaufe ihnen jetzt dieses Bier nicht. Im Zweifel kann man es natürlich auch so sehen, wenn sie dieses Bier jetzt nicht kaufen müssen, haben sie vielleicht Geld, um sich mal wieder eine vernünftige Mahlzeit zu kaufen. Ne? Also das ist ein zweischneidiges Schwert und ich finde es auch schwierig zu sagen, weil er jetzt dieses eine Erlebnis hatte, gibt er nie wieder irgendjemandem was, weil da tut man die Leute dann, glaube ich, auch schon alle ganz schön dolle eine Schublade, was ich persönlich nicht so fair finde. Ich kann es aber natürlich verstehen. Irgendwie.
Ja,
also es ist schwierig.
Du kannst es ja umgehen, wenn man es so clever macht wie Sarah und wie du.
Ja.
Die sagen ja, ich kaufe von vornherein, ich gebe kein Geld, sondern ich kaufe von vornherein irgendwie was, womit man mehr hoffentlich anfangen kann als mit Alkohol. Mhm. Wofür ich dann irgendwie auch zu faul bin. Also wenn, dann gebe ich tatsächlich Geld.
Mhm.
Ich verstehe aber auch einen Gedanken bei Fuchssprung. Ich habe einen guten Freund, der schon lange in Berlin lebt und der hat am Anfang häufiger gegeben und hat dann aber irgendwann gesagt, in Berlin sind es einfach
viel, ne?
So viel. An jeder U-Bahn oder S-Bahn, wo du aussteigst, siehst du einfach fünf im Schlafsack liegen.
Ja.
Und dann kannst du, also er hat dann irgendwann angefangen, es komplett auszuplanen, weil er gesagt hat, wenn ich immer gebe, dann werde ich wirklich den ganzen Tag nicht mehr fertig. Mich trägst du durch den ganzen Tag das Gefühl. Und er wie so Scheuklappen, glaube ich, blendet er es aus. Und ich kann ihm da keinen Vorwurf machen. Das ist halt echt schwierig.
Habe ich auch schon von vielen Leuten gehört, die im Ausland unterwegs sind. Eine ehemalige Schulfreundin von mir, die ist viel in Südafrika. Und da sagt sie halt auch, am Anfang hat sie sich da irgendwie total verpflichtet gefühlt, jedem Kind irgendeine Süßigkeit zu kaufen und alles Mögliche. Und sie meint, und es klingt immer doof, aber so ist es. Du kannst nicht alle retten. Das ist in jederlei Hinsicht so. Das ist in Sachen Tierwohl so. Das ist mit Menschen so, das ist, da nimmt man sich ein bisschen zu viel vor. Das
aber
ist einfach so.
Auch geil, wie schnell das bei uns gekippt ist. Wir erst so, ja, man darf auch mal stolz sein, wenn man Leuten hilft und direkt
darf
danach.
Man?
Ja, aber man muss auch nicht, man kann nicht
alles.
Nee,
aber
retten.
Man darf kein schlechtes Gewissen haben, wenn man nicht jedem was gibt. Das ist der
ich
Punkt.
Glaub, ja,
also,
es
das
stimmt
ist
ja
die Balance.
Es
ne?
stimmt, genau.
So.
Es geht um die Balance.
Ja.
Wie so häufig ist es die goldene Mitte.
Ja.
3 Euro ins Phrasenschwein und gleich sprechen wir mit einem, der es aus erster Hand kennt, die ganzen Probleme. Mit Uwe, der selbst schon auf der Straße leben musste und der die Obdachlosenzeitschrift BIS mit betreut, die übrigens nicht nur in München, da ist mir dann wieder eingefallen, ich habe ja selbst auch eine Zeit lang in München und auch in Ingolstadt gelebt und die gibt es auch in Ingolstadt, die ist schon eine überregionale Berühmtheit, diese Zeitung quasi. Deswegen bin ich sehr gespannt auf das Gespräch gleich hier mit ihm bei Gute Frage. Deine Talkshow.
Arm sein, das heißt ja für die einen am Monatsende nochmal schnell das Pfand wegbringen, um sich den nächsten und letzten Einkauf für den Monat nochmal leisten zu können. Wieder andere fühlen sich schon arm, wenn sie keinen Urlaub machen können. Und die Ärmsten der Armen, die landen, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, auf der Straße.
Wir sprechen jetzt mit Uwe Hinsche, der hat selbst mal auf der Straße gelebt und den Weg zurück in ein geregeltes Leben durch die Straßenzeitung Biss gefunden, die er auch selbst in München mitbegründet hat. Hi Uwe.
Hi, grüß dich.
Hi Uwe, schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass das klappt, da freuen wir uns sehr. Magst du vielleicht selbst erstmal erklären, was macht ihr bei Biss?
Ich höre sie sehr schlecht.
Ich meinte, was ihr bei Biss macht, ob du das selbst erstmal erklären möchtest.
Was wir bei BIS machen, wir tun in dem Moment ja Menschen, die obdachlos sind oder arm sind, ja, in dem Moment eine Möglichkeit zu geben, damit sie in dem Moment ja eigenes Geld verdienen und damit dadurch eine Chance haben, wieder in ein normales Leben zu kommen.
Wie bist du dazu gekommen, zu der Arbeit bei BIS?
Ich bin eigentlich, ja, das war 1990, im Januar hat mir ein Sozialpädagoge gefragt von der Teestube Komm, ob ich da nicht mitmachen wollte. Und so bin ich dazugekommen und ich bin eigentlich auch Gründungsmitglied von der Zeitschrift.
Ah, okay. Das heißt, du hast selber quasi auch mal auf der Straße gewohnt, richtig?
Wohnen ist in dem Moment
also
ein
gelebt
bisschen schlecht.
Ist natürlich,
also gelebt,
genau.
Ja.
Richtig.
Und das über 12,5 Jahre.
Oh, okay, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt interessiert mich, wenn ich dann auf der, sieht man ja, in jeder größeren Stadt hat ja meistens eine Obdachlosenzeitschrift und da sieht man dann immer die Leute stehen und die verteilen. Wie sieht denn da so ein typischer Arbeitstag aus? Wie lange steht man da so und was bekommt man dafür? Gibt es da einen Stundenlohn oder wird das nach pro verkaufter Ausgabe bezahlt?
Es ist so, die Leute, die müssen also bei uns die Zeitung für 1,40 kaufen und dürfen sie für 2,80 wieder verkaufen.
Ah.
Und dann ist jedem selber überlassen, ja, wenn er nicht fest angestellt ist, wie lang er steht und wie viel er verdienen will. Bei einer Festanstellung ist in dem Moment ja die Zeitungsvorgabe, also das ist 400, 600, 800.000 und je nachdem verdient er in dem Moment.
Okay, ja gut, also nach Provisionsprinzip quasi.
Nee, die kaufen die Zeitung,
richtig.
Verkaufen die und alles, was der Verkäufer dann bekommt, egal was es ist, ja, darf er dann in die Münze behalten.
Okay, ja, verstehe. Jetzt zu dir. Du warst ja selber mal obdachlos. Magst du uns erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du auf der Straße gelandet bist?
Ja, bei mir war es halt so, ja, ich bin in dem Moment verheiratet gewesen, habe einen kleinen Sohn gehabt, ja, und bin irgendwie nicht damit zurechtgekommen, habe dann das Saufen angefangen, ja, und bin so durch den Alkoholismus, hat mir meine Frau nicht mehr leiden können, was ich auch heute verstehe, und hat sich scheiden lassen und somit bin ich obdachlos geworden, weil meine Frau in der Wohnung geblieben ist.
Wie hast du es dann, die Situation erlebt, obdachlos? Was gibt es für Hilfsangebote, an die du dich damals wenden konntest und die wirklich geholfen haben?
Also, da wo ich noch selber auf der Straße war, habe ich also in dem Moment mehr oder weniger, ja, wie gesagt, nur noch gesoffen. Und dadurch habe ich die Hilfsangebote nicht mehr wahrnehmen können. Es hat sich erst 1990 geändert. Ich habe selbstständig eine Therapie angefangen, damit ich vom Alkoholismus wegkomme. Und dann habe ich auch die ganzen Hilfsangebote wieder wahrnehmen können und habe sie auch alle konsequent genutzt. Und das ist in dem Moment das Wichtigste, was man machen kann.
Wie ist es für uns, die jetzt noch nie auf der Straße gelebt haben? Du hast ja gesagt, du hast sehr viel Alkohol getrunken zu der Zeit. Wie ist denn das? Ich meine, die Leute schauen einen natürlich auch an, die vorbeigehen. Was macht es mit dir in dem Moment, in dem du das so auch wahrnimmst, dass Leute irgendwie auf dich herabschauen? Dann sitzt man da vielleicht so ein bisschen klischeehaft auch mit einem Bier in der Hand. Wie ist es dir ja gegangen in dem Moment?
Also ich muss dazu sagen, ich habe ein sehr gutes Selbstbewusstsein. Mir war das in dem Moment wirklich Schnuppe egal, weil, wie gesagt, ich bin Alkoholiker und da hat sich das nur darum gedreht, dass ich Alkohol bekomme und den auch verkonsumieren kann. Und da war mir das egal, was die Leute gesagt haben, was mir heute eigentlich auch noch so ist.
Ja, besser ist es wahrscheinlich in jeder Situation, wenn man sich davon loslösen kann, von den anderen Leuten und Meinungen. Warum ist es denn so hart, aus der Obdachlosigkeit rauszukommen? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Es ist so, weil viele Leute denken in dem Moment, ja, da kommt schon irgendeiner vorbei und hilft mir. Aber ich habe, meine eigene Erfahrung ist, dass 70% Eigenarbeit ist, 25% Sozialarbeit und 5% ungefähr, ja, eigentlich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Mhm. Also sprich Glück.
Okay. Wie sieht diese Eigenarbeit, diese 70%, wie sehen die aus? Weil ich meine, man kennt es ja immer so ein bisschen aus Berichten, Obdachlose berichten dann, naja, wenn du keine Wohnung hast, kriegst du keinen Job und umgekehrt. Wo fange ich denn an, wenn ich irgendwie auf der Straße lebe und sage, ich will da raus, ich möchte da weg? Was ist der erste Schritt?
Der erste Schritt ist eigentlich mal einzusehen, dass man Hilfe braucht. Der zweite Schritt ist in dem Moment, wenn Sucht Potenzial vorhanden ist, etwas gegen die Sucht zu tun. Und dann kommt das andere so peu à peu noch dazu. Und dann, wie gesagt, die Hilfsangebote annehmen, die wo da sind, sprich in dem Moment Sozialarbeit, sprich in dem Moment Schuldenberatung und etc. Und dann haut es auch meistens oder sehr oft hin.
Okay. Was kann man denn machen als Passant? Gibt es da irgendeine sinnvolle Lösung, wie man helfen kann?
Sinnvolle Lösungen gibt es schon, aber es ist halt in dem Moment so, ja, einfach einen Obdachlosen als Mensch betrachten, mal vielleicht probieren, mit denen ins Gespräch zu kommen. Ja, natürlich immer unter der Prämisse, dass man in dem Moment schaut, ist derjenige nüchtern, ist er in dem Moment aufnahmebereit, ja, und dann einfach sich mit den Leuten unterhalten. Das ist eigentlich die Hilfe, ja, wo man eigentlich anbieten kann und sollte. Geld geben ist in dem Moment keine gute Lösung, weil dann macht man in dem Moment nicht mehr und nicht weniger, wie dann das Betteln anfangen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ja auch viele Leute sagen, sie geben bewusst kein Geld, sondern kaufen da lieber irgendwie ein bisschen was zu essen. Findest du das auch besser oder sagst du erstmal sprechen und dann vielleicht im Gespräch mal fragen, was derjenige gebrauchen kann? Oder findest du es auch okay zu sagen, hey, ich bin gerade beim Bäcker, ich sehe, da sitzt jemand, ich bringe demjenigen mal eine Breze mit oder so?
Ja, das ist halt in dem Moment so, dann kann es ja in dem Moment sein, ja, dass man in dem Moment, wenn man sich umdreht, dass man plötzlich die Brezen im Kreuz drin hat. Mhm. Weil manche sind halt einfach nur auf Geld aus. Mhm. Man sollte in dem Moment erstmal das Gespräch suchen und dann auch unvoreingenommen, ja, das Gespräch suchen und dann in dem Moment danach fragen, was braucht er, wenn er Hunger hat, dann zum Bäcker gehen oder zum Metzger gehen, Leberkässemmel kaufen oder sowas. Das wäre dann in dem Moment die ideale Lösung.
Okay.
Was bringen jetzt Obdachlosenzeitungen wie BIS und wie kann man euch unterstützen?
Die Obdachlosenzeitung, einfach die Zeitung kaufen von den Verkäufern.
Genau.
Das ist so banal, ne? Aber ja, klar.
Gut.
Ja, cool.
Ja, Uwe, vielen, vielen Dank für das Interview. War sehr interessant, da mal einen Einblick zu bekommen und ja, ändert bestimmt auch ein bisschen den Blick, jetzt wo man deine Geschichte gehört hat, auch mal so ein bisschen den Mensch dahinter zu sehen und auch zu wissen, wie verhalte ich mich am besten, wenn ich mal wieder jemanden sehe irgendwo, dass ich auch weiß, wie ich da helfen kann. Vielen, vielen Dank für den Einblick.
Ja.
Und wir wünschen weiterhin viel Erfolg und alles Gute für dich und bis.
So, ich bedanke mich.
Dankeschön, mach es gut. Ciao.
Ciao. Ciao. Mega cooler Typ.
Voll.
Wie ehrlich und uneitel er das jetzt offenbart.
Aber es zeigt auch, es kann echt jeden treffen. Also es ist nicht so die typische Geschichte, die man vor Augen hat, irgendwie als Jugendlicher von zu Hause weggelaufen, Drogenproblem und auf der Straße gelandet. Gibt es auch. Aber der hatte ja auch vorher nun ein ganz geregeltes Leben mit Frau und Kind und dann zack, Ehe vorbei und findest keine Wohnung und zack, stehst du da auf der Straße. Ja. Das kann so schnell gehen.
Nochmal, Alkoholsucht ist eine Krankheit.
Klar, auch das. Ja.
Kann auch alles treffen. Du hast vorhin ja die Statistik angesprochen. Ich fand die erschlagend fast. Mehr als 400.000 Menschen hatten im vergangenen Jahr in Deutschland keine eigene Wohnung.
Absolut.
Und dann obdachlos, richtig auf der Straße, waren 2020 45.000 Menschen.
Und das sind Schätzungen, das muss man mal dazu sagen. Also es gab Zählungen in den letzten Jahren, wo man immer mal wieder versucht hat herauszufinden, wie viele Leute leben eigentlich wirklich auf der Straße. Zu diesen Zählungen musst du natürlich aber auch aktiv hingehen. Und wir haben es ja eben schon von Uwe und auch von der Tafel gehört, da ist immer viel Scham dabei. Das heißt, die Dunkelziffer könnte noch deutlich höher liegen als das.
Ja, mit Sicherheit, da verstecken sich dann welche bei der Zählung und weiß nicht was. Ey, da merkt man einmal mehr, wie privilegiert wir sind.
Ja, absolut, wie froh wir sein können, dass wir, wenn wir gleich Feierabend machen, in unsere vier Wände fahren, uns heute Abend in schönes, warmes Bettchen kuscheln können. Und ich glaube, ich werde mein Bett und meine Wohnung heute Abend nochmal ganz anders wertzuschätzen wissen, als ich es vielleicht sonst tue.
Ja, ey, ich habe es in der letzten Folge, ging es ja ums Wohnen.
Ja.
Ich bin, heute in 5 Wochen bin ich wohnungslos quasi.
Mhm. Wenn du bis dahin nichts findest,
genau, hoffe ich. Ich habe noch nichts anderes gefunden. Und das ist eine ziemlich, also ich bin irgendwie der 9. Umzug in 10 Jahren für mich, aber so knapp war es bei mir noch nie.
Mhm.
Also da gehen mir schon ein bisschen hier die Backen auf Grundeis.
Mhm.
Aber ich weiß jetzt mehr denn je, dass es ein Luxusproblem ist. Weil klar, wenn ich bis dahin nichts finde, was mir gefällt, ja, dann kann ich wirklich Hinz- und Kunstwohnung irgendwie noch anschreiben,
ja,
oder WG gesucht
surfen,
oder Zwischenmiete. Dann habe ich wirklich 1000 Möglichkeiten,
richtig,
dass ich nicht obdachlos
aber
werde.
Aber auch nur, weil du Möglichkeiten und Geld hast, ne? Und
ja,
das ist eben das Problem.
Als weißer Mann, muss man dazu ja auch sagen, in Deutschland geboren wurde.
Ja.
Damit hast du auch schon relativ gute Bildungschancen,
mhm,
weil du in den Bildungseinrichtungen für voll genommen wirst, mhm, was leider auch nicht jeder so erlebt.
Mhm.
Ja, wir wertschätzen das, gerade in diesen Zeiten, an so einem anstrengenden
Zeiten.
Tag.
Ja, viele Leute haben das jetzt nicht mehr, was wir haben.
Genau, war wieder eine sehr, sehr schöne Show. Saskia,
mhm,
vielen Dank.
Absolut, danke dir, Thorsten.
Und dann hören wir uns nächsten Donnerstag wieder hier bei Gute Frage, deine Talkshow.
Gute Frage, deine Talkshow. Für mehr Infos klick gutefrage.net/radio.
Die heutige Episode wurde präsentiert von der Praxis Manuel Debus, eurem Spezialisten für operationsfreie und ursachenauflösende Schmerztherapie. Mehr unter osteopraktik.com.